Nun, die letzten 6 Male haben wir über die Anatomie der Gemeinde gesprochen. Mit dem Gesagten habe ich euch gewissermaßen mein Herz ausgeschüttet. Das waren grundlegende Dinge, um die Gemeinde des Herrn Jesus Christus zu verstehen. Und wir haben uns daran erinnert, wer wir sind und wozu wir berufen sind, was wir tun und sagen sollten. Und ich bin davon überzeugt, dass die Wiederholung dieser grundlegenden Dinge sehr wichtig für uns ist. Nun, mein Leben ist in vielerlei Hinsicht die Gemeinde. Ich gehe keiner gewöhnlichen Arbeit nach von 7 bis 17 Uhr. Meine Arbeit hört nie auf. Und für alle, die im Reich des Herrn Jesus dienen, hört sie nie auf. Denn wir tun das, was der Herr will. Für mich ist das Leben in der Gemeinde etwas ganz Besonderes. Ich habe sicherlich auch als Hirte eine einzigartige Berufung. Und das lässt mich gegenüber Gott auch sehr dankbar sein. Und obwohl das eine einzigartige und großartige Freude ist und ein wunderbares Privileg, ist da auf der anderen Seite auch eine ernste und schwerwiegende Verantwortung. Jakobus 3, Vers 1 sagt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, da ihr ein strengeres Urteil empfangen werdet. Und Jakobus sagt uns, strebt nicht zu schnell nach geistlicher Verantwortung, sofern ihr nicht bereit seid, euch mit den Konsequenzen eures Versagens auseinanderzusetzen. Und da ist auch Hebräer 13, Vers 17, wo es heißt, wir wachen über die Seelen der Menschen als solche, die einmal Rechenschaft vor dem Herrn ablegen müssen. Nun, der Dienst als Hirte, als Pastor, beinhaltet eine Rechenschaftspflicht. Während auf der einen Seite das Leben voller Freude, Glück und Segen ist, gibt es immer diese beständige Realität der Ernsthaftigkeit, mit der man in der Gemeinde dient. In 1. Korinther 4, und ihr könnt da gerne noch einmal hingehen, drückt der Apostel Paulus gegenüber den Gläubigen in Korinth seine Ansicht über seine Stellung im Dienst aus. Er sagt in Vers 1, und wir haben diese Stelle erst vor kurzem betrachtet, aber hört noch einmal gut zu oder geht dorthin, Vers 1, so soll man uns betrachten. Mit anderen Worten, so sollen Menschen uns von uns sprechen oder das soll ihre Einschätzung von uns sein, dass wir Diener Christi waren. Und er verwendet das Wort Hyperetes, das Unterruderer bedeutet, der niedrigste aller Sklaven. So soll man uns betrachten. Wenn alles vorüber ist und wir beurteilt werden, soll man von uns sagen, dass wir die niedrigsten Diener Christi waren und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Die Geheimnisse Gottes sind all jene große Wahrheiten, die dem Paulus im Neuen Testament offenbart wurden. Ein Haushalter ist jemand, der für einen Dritten Dinge verwaltet, die ihm selbst nicht gehören. Also sagt er, man soll von mir sagen, dass ich der niedrigste Sklave Christi war, auf der niedrigsten Rangstufe der Sklaverei, und dass ich ein Haushalter war, der nichts besaß, aber Dinge gut verwaltete, insbesondere die Geheimnisse Gottes. Im Übrigen, fährt Paulus in Vers 2 fort, wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Treu und vertrauenswürdig. Paulus sagt, das ist es, was ich von meinem Leben will, ein treuer Diener zu sein, das zu verwalten, was Gott mir gibt, sodass Gott von mir sagt, er ist vertrauenswürdig, er dient der Sache und der Berufung treu. In Vers 3 sagt er dann, mir ist es aber das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich selbst nicht. Er sagt übrigens, es geht mir dabei nicht um die Meinung der Menschen. Es ist mir ziemlich egal, was die Öffentlichkeit über mich denkt. Es ist mir egal, was ihr denkt. Es ist mir ziemlich egal, was ich selbst von mir halte. Die Wahrheit ist, dass ihr nicht wisst, wie es in meinem Herzen aussieht. Und ich weiß es wirklich manchmal auch nicht. Denn in meiner Sündhaftigkeit bin ich blind gegenüber einigen meiner Schwächen. Letztendlich kommt das wahre Gericht weder von euch, Korinthern, noch von mir. Und Vers 4, denn ich bin mir nichts bewusst. Mit anderen Worten, ich kann keine offene, schamlose, äußerlichen Sünden finden, die ich benennen könnte. Doch selbst wenn ich die nicht finden kann, bin ich damit nicht gerechtfertigt. Das rechtfertigt mich noch nicht, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Und das ist wirklich ernst. Ja, das ist wirklich ernst. Er sagt, ich bin im Dienst und man soll von mir sagen, dass ich ein Sklave Christi war und ein Haushalter der Geheimnisse Gottes und dass mir das Urteil der Menschen egal ist. Auch mein eigenes Urteil ist mir egal, denn die Menschen kennen nicht alle Fakten und sie sind unter Umständen voreingenommen und ich bin unter Umständen von mir selbst voreingenommen und kenne nicht alle Fakten. Der Herr ist es, der mich beurteilt. Leute, jeder, der Christ dient, wird auch von ihm gerichtet. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen und werden gerichtet für die Dinge, die wir im Leib getan haben, seien sie gut oder böse. Alle von uns. In Vers 5 sagt er folgerichtig, darum richtet nicht vor der Zeit. Wann ist die Zeit? Das ist die Zeit, wenn der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Mit anderen Worten, die wahre Frage ist, was in euch ist. Es geht nicht so sehr darum, wie klug ihr wart oder wie wortgewandt oder wie gut ihr als Prediger reden könnt, wie dynamisch als Leiter, sondern darum, wie Gott euer Herz bewertet. Wir können nicht in eure Herzen blicken und auch ihr seid nicht immer in der Lage, die Wahrheit zu sehen. Erst dann wird jeder Mensch Gott preisen. Deshalb sage ich euch aufrichtig, dass die Gemeinde für mich eine sehr ernsthafte Angelegenheit ist. Ich werde doppelt beurteilt, wenn ich versage, ebenso wie alle, die dienen und das Wort lehren. Ich muss vor Gott Rechenschaft ablegen darüber, wie ich Schafe gehütet habe, wie ich die Herde genährt habe und werde letztlich vom Herrn selbst gerichtet. Ich will nicht irgendeiner Illusion oder unter irgendeiner Illusion leben, dass ich durch eure barmherzige und wie ihr oft seid und eure gütige Bewertung und anderer Menschen zufriedengestellt werden kann oder durch die Tendenz, mich selbst positiv zu bewerten. Deshalb öffne ich euch zurzeit mein Herz, weil das die Lasten sind, die ich und auch Pascal, die wir als Diener Gottes auf dem Herzen tragen, alle, die Christus dienen, die diese Last tragen. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr diese Lasten mit uns zusammentragt, die Last, die wir gerne mit euch auch teilen wollen. Und deshalb haben wir über die Dinge gesprochen, die Gott für uns als Gemeinde vorsieht. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es dabei nicht um irgendwas Optionales handelt. Wisst ihr, als der Apostel Paulus auf seinem Rückweg von Jerusalem die Ältesten aus Ephesus in Milet versammelte, kamen sie, um ihn dort zu besuchen, während sein Schiff im Hafen lag. Er hatte sie alle um sich versammelt und sagte die folgenden sehr wichtigen Worte zu ihnen. So habt nun Acht auf euch selbst. Mit anderen Worten, wenn ihr die Leute leitet, nehmt zuerst euer eigenes Leben unter die Lupe. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Das heißt, untersucht ihr erst, wie es in geistlicher Hinsicht um euch selbst bestellt ist. Dann prüft ihr, wo eure Gemeinde steht, die Gemeinde, die euch der Herr anvertraut hat, um sie zu leiten und zu nähren. Und dann sagt er, welche Gemeinde ist das? Die Gemeinde, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir uns mit der Gemeinde befassen, geht es nicht um eine Trivialität. Es geht nicht um irgendeine Nebensächlichkeit. Wir befassen uns mit dem kostbarsten Gut, das es überhaupt in der Ewigkeit gibt, weil es mit dem Blut von Gottes Sohn erkauft wurde. Der Preis für die Gemeinde war unendlich hoch. Und wenn diese Gemeinde der Obhut von Gottes Kindern unterstellt wird, erfordert sie Fürsorge mit einem Gefühl für diesen überwältigenden Preis, der bezahlt wurde. Und ich versuche, die Last ein wenig zu halbieren und schütte euch deshalb auch mein oder unser Herz aus. Das ist das Herz eurer Ältesten. Und Pascal wird dazu Amen sagen, wenn er das sich morgen anhört. Ich schütte es euch aus, damit wir gemeinsam verstehen können, was Gott für uns vorgesehen hat, sodass wir Wohlgefallen bei ihm finden mögen, wenn wir zur Rechenschaft gezogen werden. Bei unserer Betrachtung der Gemeinde und dessen, was die Gemeinde sein sollte, haben wir die Analogie eines Leibes verwendet. Wir haben versucht, die Gemeinde als einen Leib zu sehen. Und obwohl wir die Analogie von Paulus verwendet haben, haben wir die Angelegenheit nicht durch die Augen von Paulus gesehen. Wir nehmen eher eine thematische Betrachtung vor. Und dabei haben wir gesagt, dass ein Körper sich im Prinzip in vier Elemente unterteilen lässt. Das Skelett, die inneren Organe, die Muskeln und das Fleisch. Und das gilt ebenso für die Gemeinde. Erstens muss es ein Skelett geben, ein Grundgerüst. Und das ist das, was der Gemeinde die Form gibt. Das sind diese unverzichtbaren, nicht verhandelbaren, grundlegenden Wahrheiten, auf denen eine Gemeinde errichtet und gebaut werden muss. Und dann haben wir gesagt, dass die Gemeinde von gewissen inneren Organen erfüllt sein muss. Und wir haben sie geistliche Einstellung genannt. Darüber haben wir mehrere Wochen gesprochen. Und letztes Mal haben wir begonnen, über die Muskeln zu sprechen. Und die Muskeln repräsentieren die Funktion der Gemeinde. Jetzt, wo wir unsere Form und unsere Grundlage verstehen und durch die richtigen geistlichen Einstellungen geprägt sind, was sollen wir tun? Das ist die Frage. Durch Muskeln beginnen wir, eine Funktion auszuführen. Das Thema möchte ich heute abschließen und auch ein wenig über das Fleisch sagen. Und am nächsten Sonntag möchte ich diese Serie beenden mit einer besonderen Botschaft zum Haupt des Leibes. Und das ist natürlich Christus, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Aber lasst uns über die Muskeln, die Funktion der Gemeinde sprechen, wie die Gemeinde sich bewegt, wie sie dient und agiert. Letzte Woche sagten wir, dass die zentrale Funktion der Gemeinde das Predigen und die Lehre sei. Predigen und Lehren. In 2. Timotheus 4, Vers 2 unterweist Paulus Timotheus und sagt, predige, verkündige das Wort. Im selben Vers sagt er auch, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Predigen und Lehren sind also grundlegende Funktionen der Gemeinde. Zweitens haben wir über die Evangelisation und Mission gesprochen, dass wir beauftragt wurden, in die ganze Welt hinauszuziehen und jedem Menschen das Evangelium zu bringen, weil wir das bevorstehende Verhängnis für die Gottlosen sehen können, sind wir gehalten, auszuziehen und sie zu warnen. Deshalb sind wir zur Mission und Evangelisation als Funktion oder Aufgabe berufen. Und drittens haben wir über Anbetung gesprochen, die passend heute, sowohl individuelle als auch gemeinschaftliche Anbetung. Wir sollen eine Gruppe von Anbetern sein, wir sollen im Geiste, im Herzen dienen, anbeten, heißt es in Philipper 3,3. Das ist wahrscheinlich die beste Definition für uns als Kinder Gottes. Da heißt es, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen. Latruo oder anbeten und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wir sollen wahre Anbeter sein, Johannes 4, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir sind also jeder für sich dazu berufen, Anbeter zu sein und auch gemeinschaftlich, das heißt alle zusammen. Denn wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und Gott wohnt im Lobpreis seiner erlösten Kinder. Deshalb beten wir nicht nur einzeln, sondern auch gemeinschaftlich. Und viertens haben wir gesagt, dass unsere Funktion auch Gebet verlangt. Wir sollen beten. Und das ist eine Priorität. Wenn wir Epheser 6, 10 bis 18 aufschlagen, beschreibt Paulus dort die Waffenrüstung eines Gläubigen. Und er geht alle Elemente dieser Waffenrüstung durch, eine nach der anderen. Indem er sagt, betet zu jeder Zeit, schließt er das Ganze ab. Und das ist die ultimative Waffe. Denn das besagt, mit allem, was wir zur Verfügung haben, bin ich immer noch vollkommen abhängig von Gott. Mit all meiner Rüstung bekleidet und der Kenntnis von Gottes Wort und dem Schwert in meiner Hand will ich beten. Denn egal was ich wissen mag oder sein mag, ich kann nicht unabhängig von der Machtquelle funktionieren, ohne ständig zu beten. Und in der frühen Gemeinde sagten die Apostel, seht, wir werden uns beständig dem Gebet widmen. Denn das und der Dienst des Wortes stehen an erster Stelle. Das Gebet hat Priorität. Warum? Weil wir immer und ewig mit Gott verschmolzen sein müssen. Und wenn wir das nicht sind, ist es so, als hätte irgendjemand den Stecker gezogen und das Fleisch kann nichts Gutes tun. Heute wollen wir uns über einige andere Funktionen unterhalten. Ja, wir könnten viel Zeit damit verbringen, aber wir haben oft über diese Dinge gesprochen und deshalb werden wir die Dinge nur kurz anreißen. Die nächste Funktion ist die Jüngerschaft. Das ist eine Funktion der Gemeinde. Matthäus 28, 19 bis 20 sagt unser Herr, geht hin in die ganze Welt und macht Jünger. Der Befehl macht Jünger kommt von dem Wort Mathetes, bedeutet Jünger oder Lernender. Macht Lernende, macht Jünger, tauft sie und damit beginnt alles, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und so sorgt ihr dafür, dass sie weitermachen. Jünger bedeutet also, Menschen zu Christus zu führen und sie in Christus zur Reife zu bringen. Das ist der Prozess der Jüngerschaft. Wir alle befinden uns in diesem Prozess. In Apostelgeschichte 1, Vers 1 schreibt Lukas, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, und er bezieht sich dabei auf das Lukas-Evangelium. Den ersten Bericht, sagt er, habe ich über alles geschrieben, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Das ist eine wunderbare Sache. Er macht den nämlich Jünger dort. Er sagt, mein anderer Brief war über alles, was Jesus begann. Und dieser, die Apostelgeschichte, ist über die Fortsetzung dieser Werke. Jesus machte 12 Männer zu Jüngern und in der Apostelgeschichte finden wir jetzt heraus, was die 12 mit ihrer Generation machten. Die Apostelgeschichte setzt die Dinge fort, die Jesus begonnen hatte. Und hier sind wir mehr als 2000 Jahre danach und wir arbeiten noch immer an dem, was Jesus begann. Der Herr hat den Aposteln den Staffelstab übergeben. Und diese haben ihn dann an andere weitergegeben und diese anderen haben ihn dann auch weitergereicht und jemand hat ihn uns übergeben. Wir sind in derselben Nachfolge und haben diese Dinge gehört, damit wir das tun, was in 2. Timotheus 2, Vers 2 steht. Was du von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Seht ihr, jeder Christ läuft in einen Staffellauf. Er nimmt den Staffelstab und übergibt den Staffelstab und niemand von uns kämpft alleine. Wir sind alle in Bewegung und jemand hat in uns investiert. Und wir müssen das, was in uns investiert wurde, in jemand anders investieren. In einem Gläubigen. Ihr solltet zu Jüngern gemacht werden und Jünger machen. Oh, vielleicht denkt ihr, oh, ich weiß gar nicht so viel, ich kann das nicht. Egal, findet jemanden, der weniger weiß als ihr und erzählt ihnen, was ihr wisst. Findet jemanden, der mehr weiß als ihr und hört ihm zu. Schließt euch irgendwo an. Schließt euch an und lasst euch unterweisen und lehrt selbst. Nur manchen Leuten schütte ich mein Herz aus, während ich sie zu Jüngern mache. Und das, was ich ausschütte, ziehe ich irgendwo anders bei irgendjemand anders heraus. Alle von uns müssen irgendwo in Bewegung sein. Wir sind nicht für die Isolation bestimmt. Wir sind nicht für so ein Höhlendasein bestimmt. Wir sind in Bewegung. Bestandteil der Kinder Gottes. Wir sind eine Kette, alle miteinander verknüpft und verhakt. In 1. Korinther 4, da wo wir vor einem Moment waren, erhaltet ihr diesen wunderbaren Einblick in den Prozess der Jüngerschaft. Paulus schreibt seinen Brief, und er ist im Prinzip ein Tadel der Gemeinde in Korinth. Und die Korinther waren in vielerlei Hinsicht von den einfachen, grundlegenden Dingen einfach abgewichen. Sie hatten sich auf alle Arten von sündhaften Dingen eingelassen. Und deshalb schreibt Paulus jetzt, um sie wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und er beginnt in Vers 14, wenn ihr euren Finger da noch drin habt, Vers 14, da kriegen wir einen guten Einblick, dass der uns hilft, die Beziehung zwischen demjenigen, der Jünger macht, und dem Jünger zu verstehen. Vers 14 sagt er, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Vers 15, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister, das sind also moralische Wächter und Leute, die einem geistlichen Rat in Christus geben, wenn ihr diese hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus gezeugt durch das Evangelium. Er wirft diese Dinge ein, weil sie sich inzwischen nach 4,5 Kapiteln der Zurechtweisung sagen, hey, für wen hält sich dieser Typ eigentlich? Was gibt ihm das Recht, so mit uns zu reden? Er hält inne und sagt gewissermaßen, das ist der Grund. Erstens bin ich euer geistlicher Vater und das bedeutet, ihr habt mir eure Existenz zu verdanken. Und das ist die erste Sache bei der Jüngerschaft. Ihr könnt keine Jüngerschaft ohne Evangelisation betreiben. Wenn ihr Jüngerschaft machen wollt, müsst ihr auch einen Jünger haben. Ihr müsst zeugen, wovor ihr aufbauen könnt. Ihr müsst ein Kind bekommen, bevor es wachsen kann. Selbstverständlich. Natürlich setzen wir uns für Evangelisation ein. Und der beste Punkt, um mit Jüngerschaft zu beginnen, ist, jemanden zu Christus zu führen. Und wenn Gott euch benutzt, um jemanden zu Christus zu führen, gibt es eine Verbindlichkeit, ein Gefühl der Verantwortung, ein Gefühl der Liebe von ihnen zu euch, das euch miteinander verbindet und euch befähigt, ihnen Dinge zu sagen, bei denen ihr vielleicht zögern würdet, sie einem anderen Menschen zu sagen. Aber wenn sie wissen, dass du im Auftrag Gottes handelst, um sie zu Gott zu führen, dann gibt es da etwas ganz Besonderes, das euch miteinander verbindet. Deshalb beginnt Jüngerschaft mit Evangelisation. Lies betrachtet mal Vers 14, wo er sagt, meine geliebten Kinder, Jüngerschaft findet in einem Umfeld der Liebe statt. Und Liebe ist hier, Leute, keine Emotion. Es ist eine Verpflichtung zum aufopfernden, demütigen Dienst an einem bedürftigen Menschen. Hier findet sich also ein Umfeld der Liebe. Das wird hier zum Ausdruck gebracht. Ich werde mein Leben für dich geben. Ich werde meine Zeit für dich opfern. Ich werde meine Gebete für dich geben. Ich werde meine Erkenntnisse für dich geben. Ich gebe mich dir selbst. Und das ist ein Element. Wenn euch das Wohlergehen eines Menschen egal ist und ihr nicht bereit seid, Opfer darzubringen, dann erlebt ihr nie wirklich den Prozess der Jüngerschaft in der ganzen Fülle seines Potenzials. Und drittens sagt er in Vers 14, ich ermahne euch, und das ist das Wort nouteteo, ihr kennt das Wort nouteteo, bedeutet zu ermahnen oder Leute zu warnen im Hinblick auf das zu erwartende Gericht, wenn ihr Verhalten sich nicht ändert. Es ist korrigierend. Und das ist der dritte Aspekt der Jüngerschaft. Erstens beginnt sie mit der Errettung. Sie existiert in einer Atmosphäre der Liebe und zeichnet sich durch Ermahnung aus. Das ist wie bei einem Kind. Ihr müsst eure Kinder warnen, wovon sie sich fernhalten sollen. Ihr könnt euren Kindern nicht nur positive Anweisungen geben, sie müssen auch Warnungen erhalten. Und deshalb sagte Paulus in Milet zu den Ältesten von Ephesus in demselben Abschnitt in Apostelgeschichte 20, ich habe euch 3 Jahre lang, Tag und Nacht, nicht aufgehört, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Euch zu ermahnen. Wieder euch zu ermahnen. Ermahnung ist unverzichtbar und in dem Jüngerschaftsprozess müssen wir den Leuten manches Mal sagen, das kannst du nicht so machen, du kannst nicht so weitermachen, du musst damit aufhören, du musst dich abgrenzen. Und der Schlüssel zu der ganzen Angelegenheit findet sich dann in Vers 16. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Hey, das müsst ihr zu einem Jünger sagen können. Schau, du musst so sein wie ich. Oh nein, tut mir leid, an diesem Punkt verabschiede ich mich, Leute. Oh, Du musst sein wie ich. Ja, richtig. Mit anderen Worten, ihr müsst in eurer geistlichen Entwicklung ein wenig weiter sein als euer Jünger. Ihr müsst in der Lage sein, ihn zu leiten. Unser Herr verlangt hier keine Perfektion. Es geht ihm darum, dass wir richtungsweisend dienen. Es ist nicht so, als hätten wir keine Mängel und Perfektion bereits erlangt. Keinesfalls. Es geht vielmehr darum, dass ihr in die richtige Richtung geht und der andere euch darin folgen kann. Leute, unsere Unvollkommenheit mag nur bekräftigen, wie wichtig die Nachfolge ist. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber ich wollte keinem perfekten Menschen folgen. Ich würde nicht versuchen, einem vollkommenen Menschen nachzufolgen. Das wäre sehr schwierig und entmutigend. Den gibt es auch gar nicht. Es ist die in die richtige Richtung gehende Person, der ich nachfolge, die mir hilft, den Weg zu verstehen. Und so muss es ein Vorbild geben. Und genau darum geht es Paulus, wenn er sagte, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ihr müsst in der Lage sein, zu jemandem zu sagen, ich möchte, dass du mir so nachfolgst, wie ich Christus nachfolge. Und das sollen wir nicht mit Stolz sagen, Nase hoch, sondern in Demut, demütig im Verständnis eurer eigenen Schwäche. Und es gibt ein weiteres Element bei der Jüngerschaft. In Vers 17 sagt er, er wird Timotheus senden. Und was wird Timotheus tun? Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern und wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Timotheus würde auch kommen und lehren. Das ist ein weiterer Bestandteil. Göttliche Wahrheit muss vermittelt werden, weil die Menschen auf Grundlage der Wahrheit handeln. Also zusammengefasst, Jüngerschaft bedeutet also, jemanden zu Christus zu führen, erstens. Zweitens, eine Beziehung auf opferungsvoller Liebe zu einer Person aufzubauen. Drittens, diese Person zu ermahnen, ihr Verhalten zu ändern, wenn sich der Punkt nähert, wo eine Züchtigung oder eine Verwirkung eines Segens ansteht. Viertens, ein Vorbild zu sein, dem sie folgen können. Und fünftens, sie mit der Wahrheit Gottes zu füllen, das heißt zu lehren. Und das ist es, was Paulus hier sagt. Das versuche ich hier mit euch zu tun und deshalb rede ich so, wie ich rede, sagt er sogar. Wenn ihr euch nicht bessert, dann werde ich was? Dann werde ich mit einer Rute kommen. Ich werde eine Rute mitbringen, ja, so wie der Weihnachtsmann zu den bösen Kindern kommt mit der Rute. Nein, ich werde mit einer Rute kommen, Vers 21. Dann gibt's Saures. Wenn ihr euch aber ändert, werde ich voller Liebe und Sanftmut kommen. Er zog wirklich geistliche Kinder heran. Und genau das, meine Lieben, ist auch eine Sache, der wir uns hier verschrieben haben. Das ist seit Beginn der Gründung dieser Gemeinde das Herzstück. Jesus sagte, jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Ist das nicht wunderbar? Jeder, der vollendet ist, heißt es im Lukas-Evangelium, wird so sein wie sein Meister. Und wir versuchen uns zu reproduzieren, uns zu vervielfältigen. Das ist unser Anliegen. Ein kennzeichnendes Merkmal des Lebens ist, dass es sich reproduziert. Wenn das nicht der Fall ist, ist da der Tod im Topf. Leben pflanzt sich fort und ihr bringt euch in das Leben eines anderen Menschen ein. Vielleicht einen Ehepartner, vielleicht Kinder, vielleicht ein lieber Freund, vielleicht die Person, die ihr zu Jesus geführt habt. Vielleicht eine Rasselbande kleiner Kinder, die ihr in der Kinderstunde habt. Vielleicht in einen Grundlagenkurs für Neubekehrte. Vielleicht ein Freund auf der Arbeit, wer weiß. Aber ihr setzt euer Leben dafür ein. Und ein integraler Bestandteil davon ist die Rechenschaftspflicht. Denn wenn jemand auf euch blickt und sagt, zeig mir, wie das geht, lehre mich, wie das geht, dann müsst ihr auch was euch an Riemen reißen. Es ist schwierig, jemand anders zu belehren, wenn du dich selber nicht am Riemen reißt. Die Rechenschaftspflicht ist so gut. Das letztendliche Ziel all dessen steht in 1. Johannes 2,6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Unser Vorbild ist also Christus und wir versuchen Menschen in ihrem Wandel mit Christus zu fördern. Und als Bibelgemeinde haben wir uns für diese Dinge eingesetzt. Und das war stets unser Wunsch und das wollen wir auch weiter so tun. Und das ist eine Funktion, die wirklich von zentraler Bedeutung ist. Und das ist in uns nicht freigestellt. Könnte ich sagen, wollen wir ein bisschen Jüngerschaft machen? Nein, das ist unsere Berufung. Das müssen wir tun. Das macht die Gemeinde aus. Wir alle sollen Menschen zur Kenntnis des Retters führen und an dem Förderungsprozess und der Entwicklung teilhaben. Jüngerschaft ist wirklich nichts anderes als der Aufbau einer wahren Freundschaft mit einem geistlichen Kern. Eure Freundschaft beruht nicht auf irgendetwas Oberflächlichem. Aber eines müsst ihr wissen, im Verlaufe dieses Prozesses wird es Fehlschläge geben. Ich habe mich in Kanada über ein paar Jahre in einen Mann investiert. Und in den Sommermonaten haben wir uns schon um 5 Uhr morgens getroffen, um in der Bibel zu lesen. Aber letztlich, nach ein paar Jahren, wendete sich dieser Mann vom Glauben vollständig ab. Und man fragt sich, welchen Sinn hat dieser ganze Aufwand gehabt? Nun, eines ist zumindest da. Ihr habt durch solche Dinge Gemeinschaft mit den Leiden Christi, dem etwas noch Schlimmeres geschah. Einer seiner Jünger verriet ihn sogar für 30 Silbertaler, damit er gekreuzigt würde. Nicht zuletzt gewinnt ihr ein wunderbares Verständnis dafür, was die Leiden Christi sind, wenn auch nur auf eine sehr geringe Weise. Eine weitere Funktion, die Gemeinde ausüben muss, ist der Hirtendienst. Ich will euch nur kurz erinnern, dass wir uns dieser Tatsache verschrieben haben, dass wir uns zwar verschrieben haben, dass es Schafe und Hirten gibt, dass es aber im Prinzip mehr als nur Herde und Hirte bedeutet. Es heißt, jeder muss sich um den anderen kümmern. Wir müssen uns umeinander kümmern und unsere gegenseitigen Bedürfnisse erfüllen. Jesus fragte Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Petrus antwortete, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus entgegnet, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Hirte, kümmere dich um deine Leute. Das bedeutet im Prinzip, sie zu nähren und zu leiten. Und das erfahren wir aus dem 1. Petrusbrief. Hütet die Herde Gottes, übt Aufsicht. Und dasselbe steht in Apostelgeschichte 20, 28, weidet und leitet, weidet und leitet, weidet und leitet. Ebenso wie ein Hirte. Und wir wollen das tun, denn wie können wir sagen, wir lieben Gott, wenn wir sehen, dass unser Bruder Not leidet und unser Herz vor ihm verschließen? Wie bleibt die Liebe Gottes in euch, wenn euch das Wohlergehen von Menschen nicht am Herzen liegt? Wenn ihre Bedürfnisse euch nicht wichtig sind? Nun kann ich euch darauf hinweisen, dass wir alle am Hirtendienst beteiligt sein sollen. Ich meine damit, dass ihr den Schafen begegnet und herausfindet, welchen Kummer sie haben, ihre Bedürfnisse stillt und ihr euch um sie kümmert. Wenn ihr genügend Nahrung auf eurem Teller habt, um sie zu speisen und sie nichts haben, dann teilt eure Nahrung. Wenn ihr genügend Erkenntnisse habt, um sie mit ihnen zu teilen, und sie verloren sind und herumirren, führt sie auf den richtigen Weg zurück. Seht ihr, der Hirtendienst geschieht überall. In 1. Petrus heißt es, der Herr ist der oberste Hirte. Und es wird impliziert, dass wir alle seine Unterhirten sind und alle an der Fürsorge für die Schafe beteiligt sind. Wir alle. Das ist wirklich sehr wichtig. Wisst ihr, wir wollen Hirtendienst leisten und manchmal ist es schwer. Und Leute gehen uns dabei manchmal durch die Lappen. Das steht außer Frage und es ist traurig, wenn jemand sagt, nun wisst ihr, ich war krank und niemand hat mich angerufen. Oder ich hatte ein Problem und niemand hat mich angerufen. Es scheint niemand zu interessieren, was mit mir passiert. Und ich weiß nicht, manchmal sind die Erwartungen der Leute auch ein bisschen unrealistisch, das stimmt. Sie erwarten vielleicht auch, dass der Pastor überall dahin kommt. Ja? Aber so sehr und gerne ich das auch möchte, das ist einfach nicht möglich. Aber das ist meistens auch nicht das Problem. In der Regel geht es nicht darum, dass ich nicht da war. Es geht in der Regel darum, dass niemand da war. Das ist das Problem. Niemand scheint zu diesem Zeitpunkt eingeschritten zu sein. Dabei sollten wir alle wie der gute Hirte von Johannes 10 sein, der sagte, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür. Und das bedeutet, dass der Hirte derjenige war, der sich quer über den Eingang legte. Jedes Schaf, das hineinkam oder hinausging, musste über ihn schreiten und er senkte seinen Stab herab, wenn sie hineinkam, und er hielt jedes von ihnen an und untersuchte es auf Verletzungen hin. Und sofern es nötig war, nahm er Öl und trug es auf. Und das ist, was hier im Psalm 23 mit "Mein Becher fließt über, dein Stab tröstet mich" gemeint ist. Der Hirte kümmert sich um seine Schafe. Und das ist die Verantwortung des Hirtendienstes. Auf der anderen Seite gibt es einige Leute, die den Dienst des Hirten nicht in Anspruch nehmen. Sie sind sehr zurückhaltend und wissen nicht Bescheid über, und wir wissen nicht Bescheid, und sie erhalten ein Minimum an Fürsorge. Und dann gibt es einige Leute, die stets in Sünde fallen und wirklich verkorkst sind und um die sich die Hirten stets kümmern müssen, um sie wieder auf den rechten Weg zu bringen. Für manche Leute müssen wir uns als Älteste lange beraten und fragen uns, was können wir tun? Was sollen wir mit dieser Person bloß tun? Und solche Schafe gibt es immer wieder. Und manchmal sind wir am Ende mit unserem Latein und wir können nur sagen, Herr, kümmer du dich darum. Aber seht ihr, als Hirten kümmern wir uns auch um diese Dinge. Und dann gibt es liebe andere Menschen, die still irgendwo sitzen und sagen, bitte komm in mein Leben. Aber wir wissen das leider nicht, weil ihr nichts sagt. Das ist Pascal und mir bewusst und deshalb können wir nicht alleine die Verantwortung tragen. Wir alle müssen uns als Schafe und in einem gewissen Sinne auch als Hirten betrachten und uns umeinander kümmern. Ich wünsche wirklich, dass wir alle den Hirtendienst verrichten. Wir werden vor Gott Rechenschaft darüber ablegen. Und wisst ihr was? Es ist nicht eure Gemeinde. Und es ist auch nicht keine Borchmann, Grosjean oder Green-Gemeinde. Es ist die Gemeinde Christi, die auch euch gehört. Und er hat euch zu Haushaltern in dieser Gemeinde gemacht. Es ist eure und meine und unser aller Gemeinde und wir alle müssen uns kümmern und wir alle müssen Rechenschaft ablegen. Der Hirtendienst ist eine Funktion der gegenseitigen Fürsorge, der Stillung von Bedürfnissen, des Sichergebens, dass die Menschen sich auf dem geistlichen Weg voranbewegen. Und das ist eine riesige Aufgabe. Übrigens, ich schreibe nebenbei ein Handbuch für Hirten. Und ich lasse mir dabei viel Zeit. In erster Linie ist dieses Büchlein für mich und ich beschäftige mich darin mit meiner großen Verantwortung als Aufsicht, mit der Aufsicht des Weidens. Es gibt eine weitere Funktion und das ist die Funktion der Familienarbeit. Die Familienarbeit, die Familie ist Gottes Einheit, in der Gerechtigkeit von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Und das wird schon in 5. Mose Kapitel 6 deutlich, dass Gott die Familie als die grundlegende Einheit zur Bewahrung der Rechtschaffenheit in der Welt bestimmt hat. Die Familie soll diese Wahrheit von einer Generation zur nächsten weitergeben. Was auch immer Gott gemacht hat, um Rechtschaffenheit zu bewahren, Satan greift es an. Und letztendlich läuft es auf drei Kategorien hinaus: die Familie, die Gemeinde und die Regierung. Gott hat Regierung eingesetzt, um die Bösen zu bestrafen und die Gerechten zu belohnen. Und deshalb wird Satan genau diese zerstören, wenn es irgendwie geht. Und wo es immer eine Gemeinde gibt, in der Christus erhoben und das Wort verkündigt wird, wird Satan diese angreifen. Und genau so ist es auch mit der Familie. Wo immer es Familie gibt, die Rechtschaffenheit weitergibt, wird er alles tun, um diese zu zerstören. Das sind die grundlegenden, bewahrenden Instanzen in der Gesellschaft. Die Familie, die Gemeinde und die Regierung. Nun, glaubst du an eine Verschwörung? Dass es eine Verschwörung gibt, unsere Regierung zu zerstören? Oh ja, das glaube ich. Ich bin davon überzeugt und sie hat Erfolg. Unsere Gesellschaft ist auf dem absteigenden Ast. Und warum? Weil die breite Masse unserer demokratischen Gesellschaft aus gottlosen Menschen besteht. Und sie sind alle Spielbälle Satans. Und so wird das System zusammenbrechen. Oh, und denkst du, er greift auch die Gemeinde an? Ja, selbstverständlich. Die Gemeinde ist voller liberaler Einstellung. Und es ist schrecklich anzusehen, in was sich alles Gemeinden einlassen und verstricken. Sie sind vielerorts nur religiöse Vereine, die genau in die Hände Satan spielen. Ja, und wie sieht das mit der Familie aus? Greift er sie auch an? Oh, die Familie wird durch die Angriffe einer unmoralischen, einer lüsternen Gesellschaft zerrissen. Sie hat kaum eine Chance zu überleben. Und die Gemeinde hat eine lebenswichtige Rolle bei der Bewahrung der Familie zu spielen. Deshalb haben wir uns dieser Funktion verschrieben und wir engagieren uns dafür, Kinder und junge Menschen zu unterrichten. Und ich rede hier nicht nur von Kinderstunden und dem Mutter- und Kindkreis im Treffpunkt. Wir konzentrieren uns auf euch, die Eltern, damit ihr eure Kinder in der Gottesfurcht erzieht. Und es ist so wunderbar zu sehen, wie einige von euch mit unseren Jüngsten arbeiten. Aber wie viel mehr freuen wir uns, wenn ihr als Eltern oder als Alleinerziehende die Grundsätze der Schrift in der Erziehung umsetzt. Wir wollen, dass junge Leute wissen, was Gottes Maßstäbe für Ehe und Familie sind. Und es ist toll, dass einige von euch seelsorgerlich an Familien arbeiten. In Epheser 5 heißt es, berauscht euch nicht mit Wein. In dieser Textstelle, Kapitel 5, 18, geht es im Zusammenhang um religiöse Trunkenheit. Die Kultanhänger zur Zeit des Apostel Paulus dachten, sie könnten Gemeinschaft mit den Gottheiten haben, wenn sie nur genug tränken. Und sie betranken sich, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, um auf eine höhere Ebene zu steigen. Ja? Und in ihrem Vollrausch dachten sie, sie hätten Gemeinschaft mit den Göttern durch ihre lüsternen Orgien mit Tempelprostituierten. Und Paulus sagt, wenn wir mit Gott kommunizieren wollen, so geschieht das nicht durch Trunkenheit. Dazu bedarf es der Fülle des Heiligen Geistes. So habt ihr Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und infolge davon werdet ihr euch unter anderem anderen und einander unterordnen. Und wie sieht es auf praktischer Ebene aus? Nun, Ehefrauen ordnen sich ihren Ehemännern unter. Ehemännern werden sich ihren Ehefrauen unterordnen, indem sie sie mit einer nährenden, schätzenden, läuternden Liebe lieben. Und Kinder ordnen sich ihren Eltern unter. Und Eltern ordnen sich den Bedürfnissen ihrer Kinder unter, indem sie sie nicht zum Zorn reizen, sondern sie nähren und sie in den Angelegenheiten Christi aufziehen. All das ergibt sich aus einem Leben, das mit dem Heiligen Geist gelenkt wird. Und das wollen wir sehen. Eine Funktion der Gemeinde besteht also darin, Familien zu dem Punkt zu bringen, wo sie vom Heiligen Geist kontrolliert werden, wo sie Unterordnung sehen können, weil Beziehungen nur in Unterordnung gesegnet sein können. Hey, Leute, wo jeder seine eigene Vormachtstellung sucht und für seine Rechte kämpft, wird jede Möglichkeit einer bedeutsamen Beziehung zerstört. Die Familie und die Arbeit an ihr ist also eine Funktion. Und wir wollen Familien bewahren. Und wir wollen einander mit Kindern helfen, mit Erziehung. Für die Kinder der Familien beten. Betet ihr für die Kinder, unser Ehepaare und der Alleinerziehenden? Oder was macht ihr, wenn ihr ein Kind seht, das ungezogen und sich schlecht benimmt oder nicht so ist, wie es sein sollte? Wie reagiert ihr? Betet ihr für das Kind? Ruft ihr die Familie an und sagt, ich möchte euch helfen, wenn es irgendetwas gibt, das ich tun kann, um mit eurem Kind zu arbeiten? Leute, wir müssen uns um Familien kümmern. Das ist eine Funktion. Eine weitere Funktion ist die Ausbildung oder auch die Zurüstung. Ausbildung oder Zurüstung. Und ich meine damit die Zurüstung von Leuten für einen Dienst, die Zurüstung für eine Aufgabe. Epheser 4, 11 lesen wir, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Vervollkommnung und Zurüstung der Heiligen, oder um die Heiligen zu einem nützlichen Punkt zu bringen, um sie zuzurüsten, zur Zurüstung der Heiligen, zur Vervollkommnung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Vers 12. Wir versuchen euch für den Dienst zuzurüsten. Und das ist unser Bestreben. Wir wollen nicht nur allgemein geistliche Wahrheiten weitergeben, sondern euch speziell zurüsten oder ausbilden, damit ihr diese Wahrheiten anwenden könnt. Wenn ihr in der Evangelisation belehrt werdet und an all diese Verse denkt, die euch in eurem Kopf herumschwirren, dann nageln wir diese nur in euch fest. Und ihr arbeitet dann einen Plan aus, wie sie funktionieren und geht dann mit einem neuen heiligen Eifer und Mut los, weil ihr zuversichtlich seid, wie die Verkündigung jetzt ablaufen kann. Als Gemeinde müssen wir euch zurüsten und ausbilden und das immer und immer und immer wieder tun. Wir geben euch Grundlagen in dem ABC des Christentums, ja, das ist die Grundlagen des Glaubens, deshalb lehren wir den roten Faden und die Fundamente des Glaubens. Wir wollen eure geistliche Reife und bilden Diakone heran und beten, dass sich aus dieser Diakonschaft auch noch weitere Älteste herauskristallisieren. Wir wollen euch in den Dingen der Ehe vorbereiten, lehren über Erziehung, ältere Frauen lehren die Jüngeren. Wir lehren euch die gesamte Schrift, weil sie fähig ist, euch weise zu machen. Die Gemeinde muss auf dem Gebiet der Zurüstung funktionieren. Wir müssen Kinder zurüsten, damit sie wissen, wie sie gottesfürchtige Eltern werden, damit sie wissen, wie sie gottesfürchtige Partner sein können, wenn sie heiraten, und damit sie wissen, wie sie gottesfürchtige Leiter in der Gemeinde sein können. Das ist Ausbildung oder Zurüstung. Und das bedeutet, die Lehre zu nehmen und sie entsprechend zusammenzustellen, um einem Menschen damit einen Weg aufzuzeigen, wie er von einem Punkt, wo er noch nicht entwickelt ist, zu einem entwickelten Punkt kommen kann, wo er entwickelt ist. Also von minimaler Nützlichkeit zur maximalen Nützlichkeit. Ausbildung und Zurüstung der Heiligen sind unverzichtbare Bestandteile und ihr alle solltet daran beteiligt sein. Eine weitere Funktion ist die will ich auch nur kurz ansprechen, sind finanzielle Gaben. Das Geben. Und das ist eine Aufgabe der Gemeinde. Finanzielle Gaben. Fragt euch einmal, ob ihr am Hirtendienst beteiligt seid. Übt ihr die Funktion des Hirtendienstes aus? Nehmt ihr die Aufgabe des Gebetes wahr? Nehmt ihr die Aufgabe der Jüngerschaft wahr? Unterstützt ihr Familien darin, so zu bleiben und zu werden, wie Gott es für sie vorgesehen hat? Nehmt ihr die Aufgabe der Zurüstung wahr, indem ihr euch zurüstet oder euch ausbilden lasst? Nun, nehmt ihr die Aufgabe der finanziellen Gaben wahr? Auch diese Frage stelle ich mir selbst. Herr, willst du mehr? Tue ich das, was du von mir willst? Und ich will auf den Heiligen Geist hören, wenn dieser mein Herz in Bezug auf all diese Dinge auffordert, treuer zu sein. Ich will mein Leben aufbrauchen. Ich will nicht irgendetwas davon zurückbehalten. Ich will meine äußerste Kraft aufwenden, wenn ich in den letzten Atemzug an dem Tag tun werde, den Gott für mich vorgesehen hat. Ich will genau am Ziel enden. Ich will nicht voller Energie sein und so in den Himmel gelangen, völlig erholt. Jemand sagte einmal, ich will für Gott bis zur Erschöpfung arbeiten. Ich will erst gehen, wenn ich verbraucht bin. Aber nicht nur das, sondern ich will das maximal ausschöpfen. Allerdings sehe ich immer wieder Christen, die nur zögernd an der Oberfläche herumspielen. Sie investieren nicht viel in die Dynamik und der Aufgaben des Dienstes und deshalb gibt es kein Gefühl der Errungenschaft. Aber passt auf, denn es wird eine Zeit der Rechenschaft geben. Und dann werden sie so manche Dinge verwirkt haben. Wie steht es mit finanziellen Gaben? Die Mazedonier gaben großzügig aus ihrer abgrundtiefen Armut. Das Geben ist nie eine Frage dessen, wie viel ihr habt. Das hat nichts damit zu tun. Leute sagen immer, oh, wenn ich mehr hätte, würde ich mehr geben. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Denn es geht nicht darum, wie viel ihr habt, es ist eine Frage des Herzens. Paulus sagte in 2. Korinther 9, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Wer ein bisschen gibt, bekommt ein bisschen zurück. Gebt ihr viel, so bekommt ihr viel zurück. Mit anderen Worten, was immer ihr gebt, gibt Gott euch mit Zinsen zurück. Ihr investiert in Gott. Wirklich, ihr gebt wirklich nicht etwas weg. Ihr investiert einfach. Jesus sagt in Lukas 6, gebt so wird euch gegeben werden. Ein gutes und voll gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Und so versucht Gott uns zu lehren, dass wir ihm unsere Dinge anvertrauen können. Habt ihr das verstanden? Seht ihr, es ist genau das Gegenteil von dem, worum er euch bittet. Er gibt euch Dinge und sagt, kann ich dir damit vertrauen? Und ihr beweist, dass er euch diese Dinge anvertrauen kann, wenn ihr ihm eure Dinge anvertraut. Dann gebt ihr es ihm zurück. Und die beste Lektion, die ihr in Bezug auf Haushalterschaften je lernen werdet, ist, dass ihr begreift, dass ihr nichts besitzt. Absolut nichts. Euch gehört sowieso nichts. Nichts. Es gehört alles Gott. Ihr sollt es nur verwalten, um zu beweisen, ob ihr würdige Haushalter seid. Das ist alles. Und wenn ihr das nicht bewerkstelligen könnt, wird er euch auch nicht die wahren Reichtümer geben. So steht es in Lukas 16. Und wie steht es mit finanziellen Gaben? Nun, manche Leute geben überhaupt nichts. Und ich fürchte, das ist bei uns auch der Fall. Ach ja, vielleicht eine symbolische Geste. Aber gebt ihr wirklich? Und ich weiß nicht, warum das so ist. Aber einige tun das nicht. Ich denke an keinen speziellen. Aber einige geben einfach nicht. Aber es ist nicht so, dass wir euer Geld unbedingt brauchen. Auch wenn wir nicht gerade als in der Gemeinde in Geld schwimmen. Aber Gott wird uns schon irgendwie versorgen. Dessen bin ich mir gewiss. Es ist vielmehr so, dass ihr etwas Wunderbares verpasst. Man verpasst etwas. Ihr verpasst die Erfahrung des Gehorsams und den vielfachen Segens. Oh, manche geben ein paar Euros in den Beutel und geben einen minimalen Betrag und können nicht mehr geben, weil sie für alle anderen Dinge ausgeben, die vergänglich sind. Und das ist sehr traurig. Nicht traurig für uns, es ist traurig für euch. Ja? Wir müssen euch bemitleidigen. Nun, ich hoffe, ihr gebt großzügig, weil ich will, dass ihr Segen empfangt. Werft Gott nicht nur irgendwelche symbolischen Gaben zu. David sagt, ich werde Gott nicht etwas geben, das mir nichts kostet. Das ist Spötterei. Das ist absoluter Spott. Und zuerst müsst ihr verstehen, dass das, was ihr habt, nicht euch gehört. Und dann lasst ihr es los. Ihr seid frei. Und dann verwaltet ihr es einfach. Und wenn jemand es dringender braucht als ihr, gehört es ihm. Das ist die Einstellung. Und in der Apostelgeschichte gehörten alle Dinge allen gemeinsam. Sie verkauften und teilten jedem aus, wie er bedürftig war. Wie steht es dabei? Einem fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du gibst, weil dein Herz vor Liebe überströmt, dann ist das wirklich etwas Faszinierendes. Aber ich weiß Folgendes, viele tun das nicht, was sie tun sollen. Und jede Woche heißt es, in der Bibel heißt es eigentlich, an jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite. Und auch ich muss gehen, denn es gibt Zeiten, in denen auch ich nicht das tue, was ich hätte tun sollen und dem Heiligen Geist nicht gehorsam bin. Und wir müssen uns prüfen. Finanzielle Gaben sind eine Aufgabe der Gemeinde. Und es sind nicht nur Gaben, damit die Arbeit hier weitergehen kann, sondern darüber hinaus. Und vielleicht fragt ihr euch manchmal, was die laufenden Kosten der Gemeinde sind und teilt das durch die Zahl der Glieder der Gemeinde und ermittelt damit euren finanziellen Beitrag. Vielleicht schaut ihr in den Kollektenbeutel. Leute, tut das lieber nicht. Ihr findet da drin nicht mal 10% des Bedarfs, den wir hier für die Gemeinde brauchen. Das ist nur symbolisch. Der erinnert uns nur, dass wir Gott auch mit dem Besitz anbeten. Deshalb geht er hier durch die Reihen. Die meisten Spenden gehen durch das Gemeindekonto. Leute, lassen wir uns nicht verführen. Wir wollen weit mehr tun, als nur diesen Laden aufrechtzuerhalten. Wir wollen die Welt erreichen. Seht ihr, der einzige Grund, warum wir den Dienst hier verrichten wollen, ist der, dass wir das Reich hier und darüber hinaus fördern wollen. Wir versuchen nicht, ein Vermögen anzuhäufen und möglichst bald aus goldenen Tassen zu trinken oder hier zur Kanzel einen Purpurteppich zu legen. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Das brauchen wir alles nicht. Wir versuchen, gute Haushalter der eingegangenen Gaben zu sein. Und den Rest wollen wir einfach weiterschicken. Leute ausbilden und diejenigen erreichen, die in Not leiden und das Evangelium nicht kennen. Und Gott hat es gegeben. Wie können wir Kinder Gottes in der Gemeinde sein und nicht geben? Leute, seid konsequent. Seid konsequent. Eine letzte Funktion in der Gemeinde ist die Gemeinschaft. Und ich weiß, ihr liebt das. Wir kommen dem Ende zu, keine Angst. Das ist eine zentrale Funktion und dann könnt ihr auch die Gemeinschaft praktizieren. Gemeinschaft bedeutet einfach, ein gemeinsames Leben zu führen. Auf gewisse Weise fasst das auch alles zusammen, was wir gerade gesagt haben. Und es geht einfach darum, Gemeinschaft miteinander zu haben, einfach gemeinsam zu sein, einander zu lieben, das Leben miteinander zu teilen, an einem Tisch zu sitzen und zu hören, wie jemand sein Herz offenbart, mit jemand zu beten, der es gerade braucht, Kranke zu besuchen und zu einer Bibelstunde zu gehen, Gemeinschaft im Wort zu haben, eine Hymne gemeinsam zu singen, Gebetsanliegen über einen kranken, geliebten Menschen zu teilen. Es sind all diese Dinge. Es ist gemeinsames Leben. Es bedeutet, alles gemeinsam zu haben. Alles. Das ist die Gemeinschaft und das ist die Aufgabe. Gehört ihr irgendwo dazu? Habt ihr Gemeinschaft? Öffnet ihr euer Leben? Entblößt ihr euch mit euren Narben und Problemen vor anderen Leuten, die ebenfalls Narben und Probleme haben? Gemeinsam könnt ihr Gott dienen, also Gemeinschaft. Also, was sind die Funktionen? Und Aufgaben, ziemlich einfach, predigen, lehren, Evangelisation, Mission, Anbetung, Gebet, Jüngerschaft, Hirtendienst, Familienarbeit, Zurüstung, finanzielle Gaben und Gemeinschaft. Das sind grundlegende Funktionen. Jetzt hört mir gut zu, wir haben das Skelett über Grundstrukturen gesprochen, wir haben über innere Organe gesprochen und wir haben jetzt auch über die Muskeln, über die Funktionen gesprochen. Wie steht es mit dem Fleisch? Wollt ihr da was wissen darüber? Oder wollen wir nach Hause gehen? Nein. Wisst ihr was? Das ist eigentlich egal. Das ist eigentlich egal. Wenn ihr die Körperanalogie noch weiter verwenden wollt, dann betrachtet der Mensch das Äußere. Gott aber betrachtet das Herz. Wollt ihr etwas wissen? Eine Gemeinde ist das, was sie in ihrem Herzen ist. Was ist das, was ich über eine Gemeinde wissen will? Was sie im Herzen ist. Wie sieht ihre Grundstruktur aus? Das will ich wissen. Ist sie eine Gemeinde, die sich einer hohen Sicht Gottes, der absoluten Priorität der Schrift, der Klarheit biblischer Lehre, persönliche Heiligung und geistliche Autorität verschrieben hat? Und von welchen Einstellungen ist diese Gemeinde geprägt? Sehe ich Gehorsam und Liebe und Bereitschaft zum Dienen und Einigkeit und all diese Dinge? Und welche Funktionen übt sie aus? Und dann, ihr Lieben, ist es völlig egal, wie sich das nachher äußert, in welcher Form, welche Programme da aufgezogen werden. Versteht ihr das? Das Fleisch ist lediglich die Hülle. Es ist nur etwas Äußere. Und wenn all diese Dinge vorhanden sind, dann ist das Fleisch wirklich nicht wichtig. Es ist nicht so wichtig, wie es aussieht. Die wahre Schönheit einer Gemeinde liegt im Innern, wie die Realität einer Gemeinde bezeugt. Wir sind diejenigen, die unsere Dienste ausgestalten. Das Fleisch als die äußerliche Manifestation, zum Beispiel unser Predigt. Wisst ihr schon, wie das funktioniert? Wir stehen hier am Sonntag, morgen lehren wir hier, am Sonntagmorgen predigen wir hier, am Mittwoch wird hier gelehrt, am Freitag wird gelehrt und wenn immer ihr zusammenkommt, wird gelehrt, bei den Bibelstunden im Treffpunkt wird gelehrt, unsere Kinder werden belehrt. Das ist das Fleisch. Wie das aussieht, da könnt ihr hingehen und euch das anhören und angucken. Soll ich euch beschreiben, wie die Leute aussehen, die das tun? Lieber nicht, dann lauft ihr lieber weg, wenn ihr mich seht. Also das ist für diejenigen, die jetzt eine CD hören. Darum geht es nicht. Wir lehren und predigen, wo wir nur können, auch in Häusern. Und wie sieht das mit der Evangelisation aus? Wir betonen eine Lebensstil-Evangelisation. Und wir möchten, dass überall evangelisiert wird. Der Treffpunkt ist nur eine Art, wie wir das verwirklichen. Nur ein kleiner Punkt. Glaubt nicht, dass das unser Hauptpunkt ist. Wir müssen da evangelisieren, wo wir sind. Und so tun wir das hier bei uns. Wir sind dabei, für die Mission einzustehen. Wir beten für verschiedene Missionsfelder und geben in unserem Budget in angemessener Weise. Wir wachsen in der Anbetung, sind beharrlich im Gebet und Jüngerschaft geschieht unter uns. Welche konkreten Formen nimmt der Hirtendienst an? Nun, als Älteste und mit Diakonen. die sich um Menschen kümmern, tritt Liebe in Aktion und ihr tut es. Wenn ihr etwas braucht, haben wir Leute, die sich um diese Bedürfnisse kümmern. Alle Glieder der Gemeinde sind gewissermaßen darin aktiv. Und das ist wunderbar bei uns in der Gemeinde. Das alles ist Teil des Hirtendienstes. Familienarbeit geschieht nicht nur durch das Lehrprogramm, das wir schon jahrelang gelehrt haben, sondern Eltern auch einander aushelfen. Die Frauenstunden sind ein wichtiger Faktor. Und im Bereich der finanziellen Gaben gibt es Möglichkeiten bei der Kollekte am Sonntag oder durch Überweisung von Spenden, die direkt auf das Gemeindekonto gehen. Es gibt immer wieder Sachspenden für die Gemeinde. Das sind Dinge, die auf einmal im Treffpunkt oder sonst wo landen oder bei uns hier. Und ich sehe niemals deine Rechnung dafür. Und dann ist da Zeit, die ihr opfert und die Mühe, die ihr aufwendet, Zeit und Energie und Gaben und der Dienst an Christus, all das geschieht ständig. Gemeinschaft? Oh, Gemeinschaft nimmt ebenfalls überall konkrete Formen an. Ihr trefft euch in Häusern, ihr trefft euch im Treffpunkt, ihr trefft euch in der Gemeinde. Das ist das Fleisch. Da braucht man nicht viel zu sagen. Ist völlig egal, wie ihr es macht. Ob ihr das im Sitzen zusammenkommt oder im Stehen zusammen kniet oder ja, im Stehen kann man nicht knien, ich weiß schon, Thomas. Habe ich schon gemerkt, Thomas. Aber darum geht es wirklich nicht. Die korrekte Ausgestaltung, die geschieht einfach. Die passiert einfach. Wenn all die Dinge im Inneren stimmen. Ich glaube, dass Gott unsere Gemeinde ins Leben gerufen hat. Und das ist einfach wunderbar, dass er das getan hat. Und er wird das so gestalten, wie er das will. Und wir sind dankbar, dass Gott einige von euch hierher gebracht hat. Und ihr wart bereit, umzuziehen, damit ihr diese Gemeinde besuchen könnt. Und das fordert uns und mich wirklich heraus, treu zu sein. Wir wollen seine Gemeinde sein, die nach seinem Willen gegründet und nach seiner Ehre lebt. Amen.
Amen.
Amen. Lass uns beten.